Genau, die sind nämlich neu. Meine Schallschluck-Babys.
Ach, ich dachte, das wären so Pinnwände.
Ja, das ist tatsächlich, in Doppelfunktion habe ich hier noch ein Hühnergitter, das meine Stiefmutter über hatte, eingearbeitet. Das ist allerdings reine Schallschluckmaßnahme.
Schallschluckmaßnahme ist auch ein gutes Wort, um sich einzusprechen.
Schallschluckmaßnahme. Nein,
Gerrit,
letzte Bahn fährt wann?
Ich weiß nicht, ich müsste den Bus hier um wahrscheinlich so in zwei, vielleicht zweieinhalb Stunden nehmen. Und ich möchte nicht, dass es hinten raus hektisch wird, aber eben. Mal gucken, vielleicht passt es ja auch.
Hast du schon oft hier geschlafen?
Aber ich habe hier schon geschlafen, hatte noch nicht mal ein Bett. Fußboden habe ich mich hier zusammengerollt wie ein räudiger Stubenkater. Einmal habe ich hier geschlafen. Ich weiß gar nicht, warum.
Nee, weil wir am Morgen das Gespräch mit Anke hatten.
Genau, so war das.
Ja.
Ach, am Morgen?
Ja, 6 Uhr morgens.
Und dann warst du gleich hier.
Um 6 Uhr?
Nein.
Um Gottes Willen.
Aber sie war auch mega pünktlich. Kam aus Berlin, ne?
Nee, die war doch am Abend
die war in Literatur.
Ich wollte gerade sagen, der Grund, warum man ein Gespräch am Morgen macht, ist ja wahrscheinlich nicht, weil man dann extra aus Berlin hier herkommt, um 6 Uhr hier zu sein.
Ich bin so ein Morgenmensch.
Können wir tauschen?
Nee, bin ich ja nicht, aber...
Gibt es so ein Startsignal, wann fängt es an oder ist es
ja,
so
dann
fließender?
Gerrit macht irgendwann wieso völlig überraschend. Du musst.
Ich glaube, ich habe letztes Mal angefangen.
Also du darfst den Popschutz ruhig fast berühren mit den Lippen.
So?
Ja, ist gut.
Das ist der Popschutz.
Der Popschutz, ja, das sagt man tatsächlich so. Damit nicht.
Und warum habt ihr keinen Popschutz?
Nein,
wir. Ihr seid solche Profis, ihr braucht.
Wir sind halt Profis.
Wir sind unwichtig.
Wir sprechen am Mikro vorbei, dann geht
ich
das.
Ich vermeide Wörter, die mit P anfangen.
Nee, ich habe den Trick raus. Am Ende stellt ihr alle Fragen nochmal anders und schneidet es so zusammen, dass es überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Dann denken alle so, was gibt die denn für Antworten?
Challenge accepted.
Alle fragt den Trick am Ende von Krausen alle so. Nee, ich hab, was gibt die denn für Sinn mehr ergibt? Zusammen, das stellt ihr auch nochmal anders, dann denken, sonst schneidet es so.
Du hast unseren Podcast anscheinend schon gehört. Genau das ist das Prinzip.
Podcast. Hallo.
Hier sind wir wieder. Ach, du fängst es an.
Ja, mach du. Ich dachte, er macht nicht, jetzt mach ich mal.
Wann geht's denn endlich los?
Heute zu Gast Karen Köhler. Schon mit ihrem Erzählungsband »Wir haben Raketen geangelt« mischte sie den Literaturbetrieb so richtig auf. Jetzt landete ihr Debütroman »Miroloy« auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und das völlig zu Recht. Warum sie trotzdem manchmal an sich zweifelt, beim Schreiben am Ende immer auf ihre Figuren hört und Bücher von Männern zwar gerne liest, aber momentan nicht kauft, erzählt sie uns gleich. Der lebende Beweis dafür, dass man in einem Satz ernst und albern zugleich sein kann. Herzlich willkommen, Karen Köhler.
Wir sind schon längst auf Sendung, liebe so. Karen. Schön, dass du hier bist.
Hello.
Hello.
Mit einem absolut wirklich druckfrischen Produkt im Gepäck, nämlich einen wunderbaren Roman.
Wie heißt das?
Wie heißt der nochmal? Hat so einen ganz komischen Namen.
Maurerlau.
Mau.
Maurerkelle.
Miroloy.
Mirölö.
Mirölö.
Wie spricht man das eigentlich aus? Miroloy?
Miroloy.
Ja, Miroloy.
Miroloy oder Miroloy?
Oh, fuck, ey. Schwierige Frage. Ich sag immer Miroloy.
Wenn du fuck sagst, müssen wir vorher was schreiben. Ne?
Dann ist es explicit. Weil Carla Paul im letzten Podcast Penis und Scheiße gesagt hat, hatten wir das erstmal
in einem Satz wohl.
Dann sage ich jetzt gleich noch Scheide.
Ja, Scheide, jetzt sind wir richtig
Scheideweg. Du warst am Scheideweg bei dieser
das
Geschichte.
Das E ist gesetzt. Karen, sehr schön, dass du hier bist. Es wird der erste Podcast sein, der relativ zeitnah an einem erscheinenden Buch wirklich dann auch parallel erscheinen soll, wenn wir es hinkriegen.
Ja, an mir liegt's nicht.
An mir auch nicht.
An mir liegt's.
Shoot, Sebastian.
Ja, ja. Gerrit wird schneiden, ich werde die Lacher drunter setzen und dann hauen wir das Ding möglichst bald raus, denn dein Roman kommt wann?
Am 19.8.
Und heute ist der
13.8.
Und das ist in 6 Tagen. Ich glaube, zum Release werden wir es nicht schaffen, aber kurz danach. Also wenn ihr das hier hört, ist das Buch schon in den Läden und ihr könnt losrennen und es kaufen.
Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Sperrfrist, die es ja gab, so heute in diesen Tagen, wo wir aufnehmen, so ein bisschen abgelaufen ist. Ich glaube, es gab auch schon irgendwas in einem großen deutschen Nachrichtenmagazin zu lesen. Wie sind die Tage im Moment für dich? Wie war das heute zum Beispiel? Wie sehen die Tage jetzt aus, wo es wirklich jetzt anfängt zu köcheln da, wo es ans Eingemachte geht?
Ja, also wie sind die Tage? Also sehr voll auf jeden Fall. Für mich verschiebt sich gerade so ein bisschen was, weil ich auch in den letzten Wochen schon viel unterwegs war mit dem Buch und habe letztes Wochenende in Berlin im Rahmen des Grenzgänger-Tages am LCB schon daraus vorgelesen, allerdings nur sehr kurz. Und dann ging es im Schwerpunkt auch um die Recherche, die nämlich gefördert worden ist von der Robert-Bosch-Stiftung.
Klingt launig.
Mega.
Aber Buchhändlerin Maria Pivovarsky hat moderiert, war das der
Ja,
ja die,
die
ich
ist
auch
so ein
toll.
Profi.
Die
Hammer.
Ist super, ja.
Ja, die ist super.
Schöne Grüße, ich weiß nicht, ob Sie unseren
Hallo,
Podcast...
Hallo Maria. I love you.
Ja, und ich höre auch ihren Blau-Schwarz-Podcast gerne, den sie mit dem Kollegen macht. Und sowieso, großer Tipp, ich wollte viel mehr Podcast-Tipps geben, weil ich doch recht viel Podcasts höre. Maria, herzliche Grüße nach Berlin.
Und Tag heute zum Beispiel, so wie war denn? Wie war
na, mein Tag heute, ach so. Ja. Naja, mein Tag heute war ziemlich voll. Ich hab,
Siehst ausgeruht aus.
Ja, ich habe total schlecht geschlafen. Also ich weiß auch nicht, ich habe manchmal so ein Einschlafproblem und dann habe ich so Stipp-Stopp schlafen gemacht und musste wahnsinnig früh raus, weil die Tochter eines Freundes heute eingeschult wurde.
Stipp-Stopp schlafen, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja ein tolles Wort.
Ist wie Stipp- und Suppenzwieber, ist das so?
Nee. Das ist eher so mit... Also normalerweise, wenn ich Einschlafprobleme habe, schlafe ich so gegen 6 Uhr morgens erst ein und dann versuche ich aber gegen spätestens 9 Uhr aufzustehen, weil sonst ist ja der Tag total versaut und Stipp-Stopp-Schlafen ist so zwischen 2 und 3 sozusagen, Alter, ich versuche es nochmal und dann aber so um 4:30 wieder aufwachen und dann so im Abstand von einer halben Stunde immer wieder so... Oh Gott, wie spät? Habe ich genug geschlafen? Ist es schon so weit, dass ich aufstehen muss? Also das ist Stipp-Stopp-Schlafen. Nach dieser Einschulung bin ich dann heute zu meinen Großeltern gefahren, weil meine Belegexemplare von Miroloy sind in den letzten Tagen angekommen bei mir und ich wollte meinen Großeltern, die sind über 90, so gerne eins davon überreichen, auch in der Hoffnung, dass sie schaffen, das noch zu lesen.
Können die noch?
Die können noch. Mein Opa hat nur noch 5% Sehfähigkeit, meine Oma liest ihm alles vor und die hat so eine... Leseschiene, also das ist so eine Art, ich weiß gar nicht.
So eine Lupe?
Ja, das ist so eine Lupe, die legt man so Zeile um Zeile um Zeile weiter runter.
Hat und meine Oma
und
auch.
Sie macht das, glaube ich, wirklich mit großer Hingabe.
Das heißt, die sind dann nächstes Jahr fertig und.
Nee, die knallen richtig weg.
Ja?
Die lesen und lesen. Also die lesen richtig schnell. Zu meinem ersten Buch sagte meine Oma hinterher, ich habe jedes Wort laut ausgesprochen.
Klang komisch.
Und ich dachte nur an spezielle Wörter, die mit F anfangen und Otze aufhören. Und war so, oh Gott, Oma, ey, danke.
Gefrotzen.
Ja, und heute war das eben sehr lustig, weil ich war natürlich stolz wie Bolle, meinen Großeltern meinen ersten Roman hinlegen zu können. Und dann gab es Mittagessen und ich hatte das Buch so ein bisschen so drapiert auf dem Esstisch. Und ich sagte dann irgendwann, ja, das ist jetzt mein erster Roman und der heißt Miroloy und der kommt jetzt nächste Woche raus. Und meine Oma antwortete, ja, also das Essen, ich weiß nicht, warum das schon so kalt ist. Und ich war so, okay. Also das erdet einen in einem enormen Maße in so einer Phase, wo man so denkt, oh Gott, nächste Woche Buch raus und so. Es gibt einfach so viele Dinge, die sehr, sehr viel wichtiger sind in den Leben von sehr, sehr vielen Menschen als das eigene Buch, was jetzt erscheint. Und insofern war das für mich heute eigentlich ein super Tag.
Ich habe kurz gedacht, ist ja vielleicht besser, als wenn sie die heißen Kartoffeln, als wenn du so als Untersatz nutzt. Ah, da kann ich den Topf draufstellen, so damit die Tischdecke kann.
Gestört. Genau. Dann hat wenigstens auch eine
Die Tischdecke kann
brennen. Ja, aber das ist ja toll, dass sie das noch lesen können. Also ich, bei mir ist es jetzt so, mein Vater ist an dem Punkt, der kann nicht mehr lesen. Ne? Der ist so alt, oder der ist gar nicht so alt, aber der ist so dement, dass er es nicht mehr schafft, ein Buch selber zu lesen. Das finde ich auch schon ein bisschen schade. Aber er kriegt es noch hin, Hörbücher zu hören. Das ist ganz, ganz gut. Und da mache ich mir Hoffnung, dass er sich 1000 Seiten Hörbuch dann über...
Selber vorlesen. Hingehen und selber vorlesen.
Ja, das ist...
Das wäre ein gutes Projekt.
Ja, das wäre...
Also ist ein bisschen Sorge, dass er dein Buch nicht mehr selber lesen kann.
Und darüber dann das nächste Buch schreiben, wie ich meinem Vater meinen Roman vorlas.
Die Leseexemplare waren wann fertig?
Schon seit 1000 Jahren sind die fertig. Also ich glaube, die sind fertig seit... April oder so, Ende April.
Den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt auch.
Ja.
Und habe ich mich dann kurz gefragt, was normal ist, weil wir haben das ja auch relativ früh gekriegt im Vorfeld, was ja auch toll ist, damit wir es lesen konnten.
Mhm.
Und ich hatte das Gefühl, wird das jetzt noch künstlich hinausgezögert? Wegen irgendwie, also gibt es einen Anlass, dass es jetzt mit so viel Versatz kommt oder ist es normal? Ich habe da auch keine Erfahrung.
Nee, ich habe mittlerweile einen Einblick. Also das ist so, dass die sogenannten Leseexemplare oder Lexe oder wie auch immer die bezeichnet werden oder Rezensionsexemplare, die werden zusammengedruckt mit der ersten Auflage und die werden meistens, also alle Leseexemplare des Verlags müssen auf einen Schlag halt auch fertig sein, weil sie ja dann zusammen in so einer Kiste immer rausgeschickt werden an die BuchhändlerInnen. Und
die werden mit der ersten Auflage schon gedruckt?
Dann wird halt nur eine Seite rausgetauscht, glaube ich, vorne, wo dann drin steht, irgendwie bitte nicht rezensieren vor dem so und so vielten oder so. Also ich glaube, dass es so funktioniert. Aber jedenfalls, das Wichtigere ist, dass alle Herbstprogrammbücher dann zusammen, die gedruckt werden und ausgeliefert werden als Leseexemplar an die Presse und BuchhändlerInnen und dann musste das halt fertig sein zu einem Zeitpunkt, wo ich auch dachte, das dauert ja aber jetzt dann noch 4 Monate, bis mein Buch rauskommt. Und dann,
das wird ja schlecht.
Ja, weil man dann natürlich denkt, so der Stapel bei Rezensentinnen, der wächst ja permanent nach oben hin an und dann versickert dieses Buch irgendwo so unten und man denkt so,
das ist so zugebaut.
Ja, oder das ist dann so schon, ist doch Schnee von gestern, bevor es überhaupt erschienen ist oder so. Aber das ist halt ein Rhythmus, den der Verlag vorgibt und den die, ich glaube, die Auslieferungsphasen auch vorgeben. Also dann gibt's halt die erste Auslieferung, ich bin in der zweiten Auslieferung, glaube ich, des Verlags. Und dann gibt's noch eine dritte fürs Herbstprogramm, die kommt dann später. Und so ist es jetzt halt. Also es ist seit 4 Monaten da und deswegen fühlt es sich für mich auch immer noch, also es fühlt sich schon so an, als sei es schon längst da eigentlich, dieses
ja,
Buch.
Ja, das ist komisch. Bei mir, ich habe das ja auch, dass es im November wird es ein Leseexemplar geben, aber das Buch kommt dann erst im März.
Ja.
Und das ist aber, also
was das ist ja nochmal ein bisschen länger.
Ja, was sogar. Ich jetzt gehört habe, das ist dann auch,
sind ehrlich gesagt auch 4 Monate.
Warte mal, Dezember, Januar, Februar. Das ist
eigentlich ziemlich gleich lang, aber gut, wir reden nicht über Mathe heute.
Prost.
Ich trinke.
Aber
was war nochmal die Frage?
Das ist egal.
Gab es denn jetzt schon, gab es schon so unmittelbare Reaktionen? Hast du schon was mitgekriegt? Und wenn ja, so auch schon irgendwie kritische, so oder interessiert dich das gar nicht? Oder was ist, wenn es kritische gibt? Oder
genau.
Ist es eigentlich egal? Oder?
Ich habe diese Rezension, die jetzt seit ein paar Tagen im Spiegel erschienen ist, nicht gelesen. Ich lese grundsätzlich keine Rezension oder versuche es zu vermeiden.
Das glaube ich immer nicht, wenn mir Leute das erzählen. Warum denn bitte nicht? Das ist doch wohl total spannend. Hallo?
Also ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Ich bin ja auch eine Anfängerin, aber bei meinem ersten Buch, das ist ja mittlerweile auch schon 5 Jahre her, dass es erschienen ist, aber bei dem habe ich halt das Problem gehabt, dass ich so ganz neu war in der Branche und irgendwie wahnsinnig große Zweifel an mir hatte und dachte, ich will gar nicht so genau wissen, wer schlecht über mich spricht, damit ich den Leuten immer noch mit Anstand begegnen kann. Und habe damals, ich hatte zwar so einen Google Alert auf meinen Namen, aber ich habe dann immer, wenn was kam, das eigentlich sofort in den Löschenordner verschoben. Oder
echt,
in Papier. Ja, aber mein Freund, der ist tatsächlich sehr emsig, der ist sozusagen mein Archiv. Der legt der speichert dann diese Nachrichten ab und der hat diese Sachen alle gelesen und von dem habe ich schon so eine Tendenz mitbekommen. Also ich habe gemerkt, dass das erste Buch sehr gut besprochen wurde und habe aber schon teilweise gedacht, als er manchmal mit so Zitaten dann irgendwie in die Küche kam, habe ich gedacht, der verarscht mich jetzt, es hat niemand geschrieben über mich oder so.
Ich glaube, du schreibst im Vorwort auch, bedankst du dich bei einem Lektoren, glaube ich, und die Formulierung ist, der deine Zweifel erst geschärft hat und dann stumpf gemacht hat, was so ein bisschen, also erläutert vielleicht mal, weil ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja eine super interessante Formulierung und beschreibt ja, glaube ich, genau das.
Also mein Lektor heißt Florian Kessler, der arbeitet beim Hansa Verlag und er hat eine wahnsinnig euphorische und ich sag mal so grundsätzlich positiv eingestimmte Art und Weise, mit einem Text umzugehen oder auf einen Text zu reagieren. Und das hat mich halt misstrauisch gemacht. Ja.
Der hat keine Ahnung.
Ich habe so gedacht.
Also du leidest auch unter dem Hochstapler-Syndrom.
Ich leide total darunter, dass alle denken, ich habe einen Literaturfahrschein, aber ich habe ja gar keinen. Und irgendwann kommt dann die Literaturpolizei und will den Fahrschein sehen und ich habe den nicht. Und
ups.
Genau. Und das hat mich so skeptisch gemacht, dass Florian so euphorisch reagierte auf die allererste Fassung und dann auch einen sehr langen Text dazu schrieb. Es war also eine Extradatei, es war nicht eine Mail, sondern eine Extradatei, in der dann so die grundsätzlichen Aspekte des Textes erstmal erzählt. Das war so eine Art Sandwich-Kritik, ne? Erstmal was Positives, dann so die Dinge, die er sehr kritisch sieht und dann wieder was Positives.
Es ist ja immer schwierig zu sagen, als Autor, glaube ich, worum es in dem Buch geht. Aber vermutlich hast du dir so eine Antwort zurechtgelegt, weil die Frage es öfter kommen wird. Kannst du sagen, worum es in dem Buch geht?
Als Autorin kann ich das sagen. Also in dem Roman Miroloy geht es um die Selbstermächtigungsgeschichte einer Hauptfigur durch Bildung. Und diese Hauptfigur hat anfangs noch keinen Namen. Sie lebt in einem Dorf auf einer Insel mit einem sehr patriarchalen Wertesystem, Gesellschaftssystem um sich herum. Und diese Insel ist von allen zivilisatorischen Fortschritten relativ abgeschottet. Und diese junge Frau, sie ist ungefähr 15, 16, sie lernt im Laufe dieses Romans, sie lernt das Lesen, das Schreiben, sie lernt Freundinnen kennen, sie lernt das Lieben, sie lernt ihre Sexualität kennen. Sie lernt den großen Ungehorsam, sage ich mal, kennen und fungiert aber für das Dorf als Sündenbock. In dem Winter, in dem sie gefunden wurde, war Frost, die Ernte fiel aus, Scheiße, sie ist schuld, ist ja klar, Zeichen der Götter und so weiter, bla bla bla. Das geht seitdem immer fort und sie erträgt das mit einer Art bockigen Gleichmut bis zu diesem Tag, an dem dieser Roman einsetzt.
Diese Entscheidung, jetzt nicht den Raketenroman, sag ich jetzt mal so, in dem Duktus zu schreiben, wie hast du die gefällt?
Naja, das ist alles eigentlich eher so passiert. Das sind gar keine strategischen Maßnahmen oder so und auch keine Karriereplanung. Und es hat auch nie der Verlag von mir verlangt, bitte schreib jetzt endlich mal einen Roman oder so oder mach nochmal ein Erzählungsband. Sondern das war eher so, dass Jo Lendler auf mich zukam und fragte, nächstes Buch und ich, Und da war aber schon so ein Jahr oder so vergangen nach den Raketen und ich war immer noch in Lesereise und ich hatte großzügigerweise auch Auslandsstipendien erhalten, die ich sehr gerne verbracht habe, aber auch
verbraten habe.
Verbraten.
Serie auch hart gearbeitet da, ne?
Total. Nein, aber ich war sehr ausgebrannt. Also ich habe eine anderthalb jahrelange Lesereise gehabt. Ich bin in diese Literaturwelt reingeworfen worden durch einen Hype, kann man vielleicht schon sagen, um diesen Erzählungsband, weil Erzählungen, denkt man ja immer, haben keinen guten Stand in der deutschen Gegenwartsliteratur und
ja,
so weiter.
Ja, weil Judith Herrmann war das auch der Erzählband, ne?
Ja, ich
so
glaube.
Später.
Und dann ging es doch, genau. Und danach, ich weiß noch, es gab irgend so einen Spaziergang mit meinem Freund, wo ich zu ihm sagte, ich habe alles erzählt, was ich zu erzählen habe. Ich werde nie wieder ein Buch schreiben. Und mein Freund sagte nur so, ja, ja.
Genau.
Da reden wir nochmal drüber. Und ich war aber so, ich war so leer und habe dann aber natürlich spinnt ständig irgendwas. Mein Problem ist nicht, Dinge zu erfinden. Das Problem habe ich überhaupt nicht. Aber also es spannt schon wieder irgendwas. Und nach diesem Erzählungsband habe ich auch ein paar kleine Erzählungen fürs Radio geschrieben und ein paar so Essay-Sachen für Printmedien und so weiter. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, so, ich brauche das Ausweichen erstmal in andere Formen von Schreiben. Ich habe sehr Theaterstücke. Ich habe zwischen diesen beiden Büchern 4 Theaterstücke geschrieben und ein Drehbuch.
Also hat es keine Blockade, deswegen hast du dann.
Nee, es hat keine Schreibblockade in diesem Sinne verursacht, aber schon eine prosaische und literarische Zugriffsblockade auf die Welt. Also im Dialog, in Theaterliteratur kann ich sehr schnell auf die Welt zugreifen und schnell reagieren und mit Prosa bin ich sehr langsam und ich hatte das Gefühl, ich brauchte erstmal Zeit, um was zu erzählen zu haben. Und dann war ich irgendwann an so einer Figur dran und hatte irgendwann so eine Art Idee und dann habe ich mal angefangen und ich habe mir dann...
Wann hast du den ersten Satz von Miroloy geschrieben?
Das war nicht Miroloy, wovon ich gerade rede.
Ach so.
Das war was anderes. Eben, darum geht's. Also ich hatte dann so, ja, und dann habe ich mit dem Verlag drüber geredet und alle so, ja, super, mach mal und so. Und dann war Jo so, wann kannst du fertig sein? Und ich, ja, es dauert noch. Und er so, ja, und die Branche und der Markt. Und das ist schon ein Rhythmus. Und ich, ja, aber ich kann nur so schnell arbeiten, wie ich arbeite. Und dann hat er gesagt, okay, ja, okay, stimmt. Mach einfach. Ja. Und dann hatte ich den Tonfall nicht. Und die Welt veränderte sich sehr viel schneller, als ich schreiben konnte. Und dann hatte ich aber auf einmal diese Stimme im Ohr von der Hauptfigur von Miroloy. Erstmal nur innerlich und ich dachte so, was ist das? Warum habe ich jetzt dieses im Kopf, was ganz anderes ist? Und dann habe ich einen Tag dann das einfach angefangen aufzuschreiben und da ist dann so ein Sog entstanden und eine Faszination und eher so ein detektivisches Herausfinden wollen. Was ist denn da los? Was ist das für eine Fantasie? Was ist das für eine Stimme? Was ist das für eine Welt? Und ich bin der einfach gefolgt. Und dann hatte ich irgendwann 80 Seiten innerhalb von 2 Wochen geschrieben. Und dann dachte ich, okay, also jetzt mache ich hier mal Pause und überlege mal, was ist das und soll ich da weitermachen? Und da habe ich dann die Menschen meines Vertrauens befragt. Das war meine Agentin, Julia Eichhorn und mein Freund und die haben beide gesagt, mach weiter. Und dann habe ich weitergemacht. Also ich habe dann ein Jahr Pause dazwischen, zwischen diesen ersten 80 Seiten und dem nächsten Prozess des Schreibens an diesem Text dazwischen.
Was hast du in dem Jahr gemacht?
In dem Jahr habe ich ein Theaterstück und ein Drehbuch geschrieben, die erste Fassung von einem Drehbuch und habe ein Recherchestipendium beantragt bei der Robert-Bosch-Stiftung, eben von dem ich schon erzählt habe. Weil ich eben auf eine Insel zum Recherchieren fahren wollte, weil ich auf so viele Fragen hatte an diese Figuren, an den Text, wo ich dachte, das muss ich rausfinden vor Ort.
Und bist du denn auf diese Figur gekommen, weil du schon mal auf so einer Insel warst oder weil du so eine Welt kanntest, die du da beschreibst?
Ja, ich habe eine sehr nahe Anbindung an Griechenland und bin sehr oft dort gewesen und dort habe ich auch recherchiert. Das Buch ist dort nicht unbedingt zwangsläufig verortet, auch wenn der Titel griechisch ist. Aber ich mag diese Welt von auch auf Island, wo ich war, also oder in Island oder Inseln insgesamt lösen in mir so diesen, dass man so losgelöst ist von einer schnellen Taktung. Also die Dinge sind schon sehr stark auch der Ebbe und Flut beziehungsweise dem Rhythmus der Schiffe unterworfen und dadurch ein bisschen langsamer. Man kriegt nicht immer das, was man will, weil das einfach nicht verfügbar ist. Und auch zum Beispiel WLAN oder solche Sachen. Aber das hat mich halt schon immer irgendwie fasziniert an Inseln, dass man so einen anderen Rhythmus hat, abgeschieden ist, dass man ringen muss um das, was man eigentlich möchte und sich einlassen muss auf einen Rhythmus, der vielleicht nicht der eigene ist.
Ich war früher regelmäßig auf Helgoland mal?
Noch nie.
Helgoland ist auch eine gute Empfehlung, war ich früher regelmäßig.
Hallo Helgoland, ich komme gerne, wenn mich jemand einladen mag.
Helgoland ist super, weil das ist wirklich ein Parkplatz, mehr oder weniger nur. Und du bist in 5 Minuten einmal, naja, ich übertreibe, aber es ist wirklich...
Nee, es ist 5 Minuten an Sebastian, völlig richtig.
Sind da nicht ganz viele schreckliche 80er-Jahre-Gebäude?
Oh Gott, ich merke schon, Themawechsel.
Nee, okay.
Ist wirklich so.
Ich war ja noch nie dort,
ja, das ist eine Frage. Aber es ist nicht schrecklich, aber du sagst schrecklich.
Nee, doch, wie so ein Vorort. Wie so ein,
es sieht es aus ist wie, nicht schrecklich. Es ist wie Steinhude oder so?
Ja, wie Steinhude ungefähr.
Okay, Gerrit, wie lange ist man auf Helgoland?
Ein verlängertes Wochenende.
Länger nicht?
Man kann auch, wenn man was zu tun hat, kann man auch wahrscheinlich ein halbes Leben da verbringen.
Wahrscheinlich auch ein ganzes.
Wenn man einigen Leute.
Dann wird man verrückt auf Helgoland. Es ist wirklich sehr klein.
Es gibt einen super Fußballplatz da.
Aber soll ich euch mal was sagen, ja, als ich recherchiert habe? Also ich war insgesamt 4 Monate auf ein und derselben Insel, nicht am Stück. Also die längste Periode, die ich da war, waren, glaube ich, 11 Wochen oder so.
Und war das so eine abgeschirmte, WLAN-freie Insel?
Nee, also die sind schon mittlerweile angekommen in der Zivilisation, aber es gab vor noch nicht allzu langer Zeit eben auch nicht Strom auf dieser Insel. Und ich habe wirklich die ersten 6 Wochen von diesem sehr langen Aufenthalt in einer Bucht verbracht und habe diese Bucht und das Dorf nicht verlassen.
Ja. Boah, das ist
und
ja
es hat mich überhaupt gut, nicht genervt. Ja. Ich kannte hinterher alle mit Namen. Mhm. Ich habe Beziehungen hergestellt. Es war für mich eine angenehm überschaubare Welt. Die Auswahl in dem mini kleinen Supermarkt war so angenehm klein, dass ich nicht wählen müsste zwischen 30 Sorten Hafermilch oder so.
Da merkt man auch erstmal, was man eigentlich für ein beklopptes, aufgeblasenes.
Ja, wir wollen es auch nicht romantisieren, ne?
Nee, nicht.
Das hat auch viele Vorteile.
Auch 30
Nein, es ist auch gut, dass ich sagen kann, die Halbfettmilch und.
Nein, aber ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen, als ich von diesem längeren Aufenthalt zurückkam, der für mich auch viel mit nur Bewegen zu Fuß und so oder mal mit dem Bus von A nach B fahren, wenn der dann fuhr. Danach, da war ich dann in Weimar, um mit einem Filmregisseur an einem Drehbuch weiterzuarbeiten. Und dann war ich in so einem DM-Markt. Und ich stand da drin, also es war wirklich so eine Woche später oder so. Und ich hatte einfach so diese Überflussgesellschaft vor Augen. Und ich dachte, was ist das bitte hier? Also
bloß Seife.
1000 Sorten Shampoo, 1000 Sorten Deo. Make-up, Klebenägel, Klebewimpern mit Federn dran, ohne Federn dran. Also es war für mich so ein What the fuck? Also es ist so, es war so ein Wahnsinn, weil auch das gar nicht mehr in diese Welt passte, in der ich gerade war. Also
was?
Ja.
Frag du mal.
Wir haben ja so ein bisschen.
Ich hole mir noch mal.
Gehst du weg?
Ich hole mir nur schnell, ich muss was trinken. Ja.
Diese Nebengeräusche. Okay, ja, ich rede einfach. Wir haben ja so ein bisschen hier die Gratwanderung zu meistern, zumindest im ersten Teil haben wir es vorgenommen, dass wir nicht zu viel inhaltlich spoilern jetzt und trotzdem auch über das Buch reden natürlich. Und zwei Gedanken würde ich gerne nochmal kurz entwickeln. Nochmal einmal zurück zu den Zweifeln, von denen du gesprochen hast. Die ja offensichtlich auch noch bestanden, als du aber schon dann die Idee hattest, die dann letztlich auch zu dem Buch geführt hat. Mhm. Das habe ich richtig verstanden. Ne? Und da habe ich zwischenzeitlich konnte ich das so ein bisschen nachvollziehen, nämlich rein. Also ich finde das Buch großartig, das mal vorweg. Und ich hatte das große Vergnügen, das auch schon zu lesen, finde es wirklich toll. Und ich konnte mir aber vorstellen, dass wenn man zwischendurch im Prozess ist und noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht und wie man es vielleicht auch zu Ende bringt, dass man an schlechten Tagen auch so kurz Abstand nimmt und denkt, ja, aber es ist doch bloß irgendwie eine Außenseiterin und wo führt das eigentlich hin?
Ja, ganz
die
schlimm.
Die will irgendwie lesen lernen.
Ganz
oder so,
schlimm,
weißt du, so.
Also richtig schlimm. Ich hab heulend schon im Arbeitszimmer auf dem Boden gelegen. Ach, das muss man den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch nochmal sagen. Also diese Figur hat am Anfang des Romans keinen Namen.
Wir wollen ja nicht spoilern.
Nein, null. Das ist nicht, aber ich finde, also
ich habe ja noch nicht gespoilert.
Ich höre dir gerade total gerne zu, weil genau das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Diese Idee ist so kostbar auf der einen Seite und trotzdem natürlich so banal eigentlich, dass ich glaube, dass man mit jeder Zeile, wo man versucht, diese Situation rauszuarbeiten, dass man wirklich so sich von Seite zu Seite hangelt und ich kann es mir so lebhaft vorstellen. Ich finde wirklich, um das mal hier zu sagen, ich finde, es ist absolut geglückt und ich finde, es ist, man sieht, was da für einen Hirnschmalz und für eine Arbeit auch drin steckt und ich finde, es hat super funktioniert und aber ich was ich gerade sagte, ich kann mir das lebhaft vorstellen, dass man da regelmäßig einen Schritt zurückgeht und denkt so, wie soll das werden?
Ich habe ja durch meinen gelernten Schauspielberuf so ein bisschen eine Art von Routine darin zu erahnen, wo unter einer Textoberfläche eine Figur sozusagen funktioniert. Was könnte für mich als Spielerin unter einer Textoberfläche eine gute Motivation sein, diese Sachen zu sagen oder die Sachen zu tun. Und das nehme ich natürlich auch mit von meinem früheren Beruf ins Schreiben. Und das hat mich halt sozusagen, also dieses Vermögen, mich unter einen Text zu begeben mit meiner emotionalen und körperlichen Intelligenz, hat mich, glaube ich, irgendwie die ganze Zeit durch diesen Text getragen, weil ich sehr wenig von oben konstruiert habe oder nachgedacht habe, sondern ich bin nur Instinkten gefolgt und habe Instinkte im richtigen Moment mal auf eine Karteikarte geschrieben und an eine Wand gepinnt. Ich habe am Anfang ganz lange nicht gewusst, was ist diese Geschichte? Was ist das für eine Figur? Warum sind die so? Warum gibt es da diese Regeln? Das waren alles Sachen, die musste ich rausfinden. Und darin, glaube ich, wurzelt auch immer mein Zweifel, weil es so unbewusst erschaffen ist und nicht von oben konstruiert, sondern aus irgendwas so rausgezogen und irgendwie so an die Oberfläche gebracht und dann mal gucken, was man damit anstellt. Und das hat natürlich irgendwie eine viel größere Verwundbarkeit als etwas, was von außen aufgebaut wurde und nach innen gezimmert wurde oder so.
Und wann hattest du den Plot rund? Oder hast du viel entdeckt beim Schreiben? Also hast du irgendwann gedacht, okay, da will ich hin mit der Geschichte und jetzt schreibe ich es runter? Oder hast du auch eine Sackgasse zwischendurch, wo du mal was wegwerfen musstest? Ja, mehrere.
Also immer wieder. Also ich hatte, glaube ich, ich habe in ein Arbeitszimmer und in diesem Arbeitszimmer hatte ich zwei Wände dieser Arbeit komplett zur Verfügung gestellt. Auf der einen kleineren Wand habe ich Karteikarten aufgehängt. Der ganze Text ist ja in Strophen aufgeteilt. Das hat mir im Arbeiten ermöglicht, überschaubare Textpassagen zu behandeln. Und immer wenn ich so eine Idee für eine Strophe hatte, dann habe ich eine Karteikarte an die Wand gehängt und habe gedacht, okay, die müsste ungefähr aus meinem Gefühl an der Stelle kommen. Und wenn ich irgendwas schon geschrieben hatte, dann waren die Karten weiß. Und wenn ich es noch nicht geschrieben hatte, dann waren die rosa. Und ich habe dann auch mal getauscht, also Situationen, wo ich dachte, also die Figur in dem Roman, die lernt, ich muss schon wieder rülpsen, an einer Stelle den Konjunktiv. Und das kam bei mir ursprünglich sehr viel später. Und dadurch war dann irgendwie das halbe Buch im falschen also es war nicht im Konjunktiv geschrieben. Und das hat dann im Lektorat auch zu lustigen Verwirrungen geführt. Und als dann endlich diese Strophe kam, wo dann sie den Konjunktiv lernt, war der Lektor, also war Florian Kessler dann so, ah, okay, jetzt verstehe ich und so, ignoriere einfach alle Anmerkungen von vorher, die ich dann aber schon alle korrigiert hatte. Und ich, oh Gott, alright, let's go back. Und dann habe ich halt diese Strophe nochmal verschoben und damit es ein bisschen früher kommt, damit es so sich anders auch irgendwie auflöst und die Frage war?
Vielleicht nee, Strophen muss man vielleicht einmal erklären. Ich habe ja kurz so an dieses, ich habe ja Skandinavistik studiert, an diese nordischen Heldenlieder gedacht, aber es geht im Prinzip...
Sagas.
Absolut. Was, hä? Ach, Island, natürlich. Ja, ja sicher. Ich konnte Altisländisch. Ich habe die im Original gelesen.
Kannst du was sagen auf Altisländisch? Nee,
jetzt nicht mehr. Aber ich habe zwei Semester im Hauptstudium habe ich nur damit verbracht, im Prinzip Altisländisch zu lernen.
Geil.
Ja, aber ich könnte jetzt, aber was willst du auf Altisländisch auch sagen? Du kannst ja nur irgendwas sagen, ich hau dir gleich mit der Keule einen drüber oder so, aber selbst das könnte ich auch nicht mehr. Aber es war ein großes Vergnügen.
Absolut. Ich habe ja, als ich meinen Schauspielberuf so ein bisschen das Festengagement aufgegeben habe, bin ich nach Hamburg zurück, um hier an der Uni als Gasthörerin Sanskrit zu studieren und ich könnte jetzt auch nichts mehr genau herleiten. Das wollte ich dir nur sagen als Beistand sozusagen.
Glück gehabt.
Ich kann nur noch irgendwie so einzelne Worte, glaube ich, und so Deklinationsparadigmata irgendwie herunter.
Aber das Ting zum Beispiel, das kennen wir
ja. Ja.
Aber ich habe irgendwas auch mal gehört. Dass,
ach, Sebastian,
das
du bist auch noch da.
Fernsehen auf Isländisch Wurfauge heißt.
Ja. Das ist ja toll. Ja,
Fernsehen, genau.
Ja.
Wurfauge, eigentlich schon wieder ein Romantitel.
Ja, total gut.
Über diese junge Frau in Reykjavik, die, wie heißt dieser Film nochmal? Dieser tolle Film, der auch schon 20 Jahre alt ist. Reykjavik
101.
Ja.
So heißt der Bezirk.
187, genau. Reykjavik-Bande.
Strophen, aber wegen...
wegen Saga und wegen, genau, da waren wir. Ja,
genau, genau aber wegen Miroloy, das ist sozusagen auch dieser Trauergesang, der auch dann in Strophenform... Also
genau, das Wort Miroloy kommt aus dem Griechischen und bezeichnet eigentlich ein Klagelied. Und es gibt eben auch diese Totenklagen, die unter anderem in Epirus und auf der Mani, das ist so der Mittelfinger vom Peloponnes, noch Tradition haben, wo dorfälteste Frauen nach dem Sterben eines Menschen halt das Leben noch einmal nachsingen, so die aus ihrer Erinnerung und dieser Text ist halt improvisiert und wird dann halt zur aufgebahrten Leiche in einem Ritual gesungen. Also
Freestyle am Sarg.
Keine Ahnung, ob man es so nennen würde, aber ja, und
vermutlich nicht.
Ich hatte dem Text gar nicht von Anfang an diesen Titel gegeben. Also es waren mehrere zur Auswahl gewesen, die alle doof waren. Und dann bin ich in meiner Recherche darauf gestoßen.
Kannst du ein paar droppen hier, ein paar doofe Titel?
Der Gesang. Das Dorf.
Das Dorf, hör auf, ehrlich?
Das Dorf gab es doch gerade neulich, ne, oder?
Ja, es gab es, glaube ich, von, ich weiß gar nicht mehr, wo, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls wenn man eine Datei anlegt, muss man sie ja unter irgendwas abspeichern. Und am Anfang hatte ich so ein Sternchen, also weil ich nicht wusste, worunter ich irgendein Zeichen halt, mit dem man das abspeichern kann. Und ich wollte nicht so keinen Name oder neuer Text, so das war mir alles irgendwie zu blöd. Und ein Sternchen ist vielleicht auch blöd, aber das war dann halt so, weil das ja auch eigentlich so eine Ausweichbewegung war. Ich arbeitete ja eigentlich an was anderem. Und dann war da dieses Sternchen sozusagen mal gucken, was das wird. Und
Was ich wirklich auch toll finde, das kann man, glaube ich, auch erzählen, ohne dass es gespoilert ist, sind diese Gedanken auf den ersten Seiten, wie die Erzählerin um Sprache ringt eigentlich. Also wie sie so ihren begrenzten Wortschatz und nach eigenem Bekunden irgendwie auch aufzählt und wie sie auch danach giert, lesen zu lernen. Und da habe ich mich dann, als ich deine Danksagung gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob du wohl im Zuge des Romans auch ein bisschen Griechisch gelernt hast, um sozusagen parallel auch eine fremde Sprache zu lernen, um diese Schwierigkeiten zu...
Total. Also ich habe genau diesen Prozess vollzogen. Also ich habe erstmal mir das griechische Alphabet raufgeschafft und ich habe halt, ich weiß nicht, während ich dort auf dieser Insel war, habe ich am Strand flache Steine gesammelt. Dann habe ich auf jeden Stein auf der Vorderseite in Großbuchstaben in Griechisch raufgeschrieben, auf der Rückseite in Kleinbuchstaben und dann habe ich die halt immer so umgedreht, ob ich auch weiß, wie groß und klein gehen und immer die ich kannte, habe ich dann schon irgendwo hingelegt und so. Und das habe ich dann auch in meinen Roman ganz genau einfließen lassen. Also auch diese Steine mit den Buchstaben des Alphabets, die in dem Roman vorkommen, dieses Alphabet entziffern zu können und dann vor im Laden vor irgendwelchen Verpackungen zu stehen und zu lesen zu können, so, okay, geil, das ist jetzt einfach Zucker und so.
Das ist aber die Situation im Prinzip, wo die Erzählerin, wo der Händler kommt,
ja,
und Salz hinlegt,
ja, genau,
und sie weiß, ich kann das lesen, aber die anderen Frauen können,
genau,
es nicht.
Und diese Selbstermächtigung, die diese Hauptfigur halt durchläuft, also durch Bildung zur Selbstermächtigung zu gelangen, also das war für mich halt auch so auf einem sehr minimalen Weg, aber auch dieser Weg, also die griechische Sprache verstehen lernen zu wollen oder zumindest irgendwie, ja, auch kleine Konversationen machen zu können bei meinen Recherchen und so. Ich hatte immer, für große Interviews hatte ich immer Dolmetscher und Dolmetscherinnen, aber so für das kleine Alltagsleben einfach auch so in diesem kleinen Dorfsupermarkt, über den ich vorhin schon kurz gesprochen habe, irgendwie dann so eine Zwiebel und dann sagt der Verkäufer Cremisi. Und ich, Zwiebel, Cremisi, ja, alles klar, toll, abgespeichert und so, ne?
Ich war letztes Jahr irgendwie 5-mal in Moskau auch beruflich und habe das nicht einmal geschafft, zwischendurch wirklich nur so mir die Basics drauf zu schaffen und fand das unheimlich schrecklich, dass ich beim Einkaufen auch immer nur so die Sachen hinknallen konnte. Ich konnte hinterher, wusste ich so ungefähr noch, wenn sie fragt, ob ich eine Tüte brauche oder so, ne? Dann so da, aber ich fand das so schlimm, dass ich es zwischendurch nicht geschafft habe, mir zumindest mal wirklich so die Grundvokabeln drauf zu schaffen.
Ja, weil man sich als Mensch so schämt,
absolut,
dass man das grundsätzliche Miteinander nicht auf die Reihe kriegt.
Nee, man fühlt sich wie so ein Schimpanse.
Ja, also.
Ich hatte das auch gerade. Ja.
Aber wie toll, dass wir gerade merken, dass wir vom Dialog auch abhängen.
So ein absolut
bisschen. Ja.
Sprache konstituiert Wirklichkeit.
Wo du. Jetzt haben wir viel über den Text oder die Kreation des Textes gesprochen. Ich würde gerne nochmal auf das Stipendium zum Sprechen kommen, das Grenzgängerstipendium. Mhm. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Wie bewirbt man sich? Wie lange dauert das jetzt mal vielleicht auch für die interessierten Autoren?
Hört ihr mich weinen? Dieses Programm wird gerade eingestellt von der Robert-Bosch-Stiftung.
Ernsthaft? Okay.
Also ich weiß nicht, wann dieser Podcast erscheint, aber ich glaube, dieses Jahr ist im Herbst zum letzten Mal die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und zwar, ich glaube, die Bewerbungsspanne ist von Anfang September bis Ende Oktober, kann sich jeder bewerben. Und man reicht eine Textprobe ein, man reicht eine Bestandsaufnahme, also ein kurzes Schreiben, worum geht's, was will ich rausfinden, warum will ich dieses Stipendium haben. Und man kann eine, ich glaube, Gesamtfördersumme von bis zu 12.000 Euro beantragen. Ich habe nur 4.000 Euro beantragt, weil ich irgendwie auch, weiß nicht, bescheiden war oder ich wollte jetzt nicht irgendwie, ich habe halt nicht noch alle meine privaten Lebenshaltungskosten, die parallel dazu weiterlaufen, während ich sonst was mache, mit eingerechnet und habe...
Fitnessstudio läuft ja auch
weiter. Genau. Mein Yogakurs.
Hallo.
Naja, also ich habe das eingereicht und dachte, ich versuch's mal und in dem Jahr wurde Griechenland gerade aufgenommen in dieses Förderprogramm. Und ich war mir gar nicht sicher, ob das Buch da jetzt irgendwie mit reinfällt, weil es ja nie explizit genannt wird, dass es in Griechenland spielt oder so. Und weil ich es bewusst auch eigentlich eher offen halten wollte. Und trotzdem wurde mir dieses Stipendium zugesprochen, was natürlich toll war. Und diese 4.000 Euro habe ich dann da auch gnadenlos verbraten. Also
wie lange warst du dann da? Und hast du dann, also wird dir dann auch geholfen bei der Dolmetschersuche? Oder ist
das nee, das habe ich alles selber organisiert. Das habe ich alles. Okay. Ich hatte damals das Goethe-Institut in Athen angeschrieben und in Thessaloniki. Aber ich bin da nicht durchgedrungen zu irgendeiner Form von Unterstützung oder so. Und habe mich dann auch, bevor ich da jetzt noch ewig abwarte und immer wieder nachfrage, habe ich einfach mich selber umgetan und habe dann rausgefunden, dass es zwei Leute gibt, die gerne für mich übersetzen würden, die auf der Insel leben, die Englisch sprechen. Und was Besseres konnte mir eigentlich nicht passieren als Leute, die die Leute dort schon kennen und nicht erst so von außen dann vorgeschlagen sind von irgendeinem Institut und dann geht man da hin und sind zwei fremde Leute ja. da sozusagen. Ne?
Du hast am Anfang schon erwähnt, du hattest eine Beziehung zu Griechenland, warst öfter schon da und hast liebst das Land und hast dann wie lange dort verbracht zur Recherche?
Auf dieser speziellen Insel ungefähr 4 Monate und ich war aber im Rahmen dieser 3 Jahre, in denen ich an diesem Text geschrieben habe, auch in anderen Orten. Ich habe auch teilweise Erfahrungen aus meinem, jetzt rede ich schon wieder über ein anderes Stipendium, es ist voll Luxury, Luxusprobleme. Nein, das ist ja kein Problem, aber ich hatte netterweise oder tollerweise oder grandioserweise auch eine sehr geile Erfahrung, weil die deutsche Botschaft in Tirana mich eben auch gefördert hat mit einem Stipendium in Albanien. In Tirana durfte ich 1 Monat sein und ich musste mich nicht in Tirana die ganze Zeit aufhalten. Ich hatte auch Lesungen, weil mein Erzählungsband damals auch in Albanien erschienen ist.
Auf Albanisch?
Nee, auf Kroatisch? Nein, natürlich auf Albanisch. Und dann hatte ich halt so Lesungen in ein paar unterschiedlichen Orten und im Rahmen dessen kam ich halt auch in Gegenden in Albanien, die mich auch inspiriert haben. Also all diese Erfahrung von Bergdorf, Abgeschiedenheit, das ist alles so ein bisschen mit eingeflossen, würde ich sagen.
Bei dieser Einlesung im Vorprogramm waren dann Albanien und Romina Power wahrscheinlich, ne?
Oh, ich glaube, ich muss mal auf die Toilette.
Du hast gar nichts mehr zu trinken.
Wir haben auch jetzt schon ein Stündchen gequasselt. Wir könnten mal eine kleine Trink- und Pinkelpause machen.
Nacheinander.
Bitte. Und dann haben wir im zweiten Teil.
Da werden wir so richtig abspoilern.
Da wird so hart alles erzählt.
Erstes das Ende.
Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, ich bin so sauer übrigens, aber wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann könnt ihr euch den zweiten Teil leider nicht anhören.
Nein, könnt ihr natürlich doch. Wir machen das ganz geschickt.
Überhaupt nicht. Ich will über alles reden. Hallo?
Über alles schon wieder.
Mir fließen die Tränen.
Ich habe mich so hart zurückgehalten jetzt die ganze Zeit, weil ich wusste, im zweiten Teil dürfen wir endlich.
Ich dachte, du musst mal.
Nee, doch auch. Aber haben wir noch eine Frage, die in diesen Teil passt?
Nein, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und wahrscheinlich bleibt ihr sowieso gleich dran und geht direkt rüber in den zweiten Teil, der gleich kommt mit Karen Köhler.
Eine Sache noch, was uns mal interessieren würde, ob das mit den zwei Teilen überhaupt eine gute Idee ist.
Oder? Nein, sage ich jetzt schon. Entschuldigung.
Ja?
Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte sagt nein.
Lieber einen langen 2-Stunden-Podcast.
Ja, was? Echt?
Oder? Also man kann ja immer vorflippen, wenn man denkt, boring oder so.
Hallo, wer denkt denn hier boring?
Nein, oder zwei Teile, ist doch so ein bisschen so wie ich geschiedene Eltern.
Ja, man guckt ja dann auch auf die Zahlen, dann sieht man immer, der erste Teil wird definitiv immer mehr gehört als der zweite.
Weil die Leute sich nicht
allein
vorstellen.
Allein schon für deine eigene Psychohygiene würde ich ja sagen, du machst immer nur noch einen großen langen Teil, weil wenn dann jemand zwischendurch ausschaltet, ich weiß nicht, ob das dann sich niederschlägt in den Zahlen.
Ja, aber dann können wir ja nie wieder zwischendurch.
Vielleicht müssen wir Postcards.
Postcards machen.
Postcards.
Okay, gleich geht's weiter. Einfach denken, es ist der gleiche Podcast.
Ja, und der zweite Teil ist doch mal total anders.
In Wirklichkeit sind 5 Tage vergangen.
Ich verstehe gar nicht, wie man denken kann, dass im zweiten nicht nochmal was anderes kommt. Das ist ein völliges Rätsel. Das ist doch wie eine Serie durchsuchten.
Ach so.
Nee,
aber
das dann widerspricht
dann
sich
fängt
ja gerade.
Aber hier, fehlt hier das Cliffhanger-Ding.
Ja, den mache ich gleich.
Ja.
Und okay. Warum nämlich diese Drogenprobleme bei Karen dann kamen, das hört ihr gleich im zweiten Teil.
Das waren sie wieder. Die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören!